SRF 2 Kultur.
Die nächste halbe Stunde gehört wieder dem Wort, einer Lesung. Franz Kafka gilt als der präzise Beobachter innerer und äußerer Katastrophen. In seiner frühen Erzählung »Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande« werden wir Zeuge, wie ein junger Mann in den lauten und bunten Sog einer Großstadt gerät. Obwohl er einen nicht unwichtigen Termin hätte, nämlich eine Verabredung mit seiner Braut auf dem Lande, erliegt er auf dem Weg zum Bahnhof den Verlockungen der Stadt. Mal trifft er einen Bekannten und kommt ins Plaudern, mal beobachtet er fasziniert die feinen Menschen im Café, dann wieder verliert er vor lauter Zerstreuung den Weg und verirrt sich in den Gassen. Die Stunden vergehen wie im Flug und den jungen Mann quälen bald fürchterliche Gedanken. Soll er heute überhaupt noch aufs Land fahren? Was wird seine Braut zu dieser stundenlangen Verspätung sagen? Und kann es sein, dass er ganz bewusst die Zeit vertrödelt und verträumt hat? Hören Sie den ersten Teil der »Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande« von Franz Kafka. Es liest Benedikt Greiner.
Als Eduard Raban durch den Flurgang kommend in die Öffnung des Tores trat, sah er, dass es regnete. Es regnete wenig. Auf dem Trottoir gleich vor ihm gab es viele Menschen in verschiedenartigem Schritt. Manchmal trat einer vor und durchquerte die Fahrbahn. Ein kleines Mädchen hielt in den vorgestreckten Händen ein müdes Hündchen. Zwei Herren machten einander Mitteilungen. Der eine hielt die Hände mit der inneren Fläche nach oben und bewegte sie gleichmäßig, als halte er eine Last in Schwebe. Da erblickte man eine Dame, deren Hut viel beladen war mit Bändern, Spangen und Blumen, und es eilte ein junger Mensch mit dünnem Stock vorüber, die linke Hand, als wäre sie gelähmt, platt auf der Brust. Ab und zu kamen Männer, welche rauchten und kleine, aufrechte, längliche Wolken vor sich hertrugen. Drei Männer, zwei hielten leichte Überröcke auf dem geknickten Unterarm, gingen oft von der Häusermauer zum Rande des Trottoirs vor, betrachteten das, was sich dort ereignete, und zogen dann sprechend sich wieder zurück. Durch die Lücken zwischen den Vorübergehenden sah man die regelmäßig gefugten Steine der Fahrbahn. Da wurden Wagen auf zarten, hohen Rädern von Pferden mit gestreckten Hälsen gezogen. Die Leute, welche auf den gepolsterten Sitzen lehnten, sahen schweigend die Fußgänger an, die Läden, die Balkone und den Himmel. Sollte ein Wagen einem anderen vorfahren, dann pressten sich die Pferde aneinander und das Riemenzeug hing baumelnd. Die Tiere rissen an der Deichsel, der Wagen rollte, eilig schaukelnd, bis der Bogen um den vorderen Wagen vollendet war und die Pferde wieder auseinandertraten. Nur die schmalen, ruhigen Köpfe einander zugeneigt. Einige Leute kamen rasch auf das Haustor zu, auf dem trockenen Mosaik blieben sie stehen, wandten sich langsam um und schauten in den Regen, der eingezwängt in diese enge Gasse verworren fiel. Raban fühlte sich müde. Seine Lippen waren blass, wie das ausgebleichte Rot seiner dicken Krawatte, die ein maurisches Muster zeigte. Die Dame bei dem Türstein drüben, die bis jetzt ihre Schuhe angesehen hatte, die unter dem eng gehaltenen Rock ganz sichtbar waren, sah jetzt auf ihn. Sie tat es gleichgültig. Und außerdem sah sie vielleicht nur auf den Regenfall vor ihm oder auf die kleinen Firmaschildchen, die über seinem Haar an der Tür befestigt waren. Raban glaubte, sie schaue verwundert. Also, dachte er. Wenn ich es ihr erzählen könnte, würde sie gar nicht staunen. Man arbeitet so übertrieben im Amt, dass man dann sogar zu müde ist, um seine Ferien gut zu genießen. Aber durch alle Arbeit erlangt man noch keinen Anspruch darauf, von allen mit Liebe behandelt zu werden. Vielmehr ist man allein, gänzlich fremd und nur Gegenstand der Neugierde. Und solange du Mann sagst, anstelle von ich, ist es nichts und man kann diese Geschichte aufsagen. Sobald du aber dir eingestehst, dass du selbst es bist, dann wirst du förmlich durchbohrt und bist entsetzt. Er stellte den mit gewürfeltem Tuch benähten Handkoffer nieder und beugte dabei die Knie ein. Schon rann das Regenwasser an der Kante der Fahrbahn in Streifen, die sich zu den tiefer gelegenen Kanälen fast spannten. Wenn ich aber selbst unterscheide zwischen Mann und ich, wie darf ich mich dann über die anderen beklagen? Sie sind wahrscheinlich nicht ungerecht, aber ich bin zu müde, um alles einzusehen. Ich bin sogar zu müde, um ohne Anstrengung den Weg zum Bahnhof zu gehen, der doch kurz ist. Warum bleibe ich also diese kleinen Ferien über nicht in der Stadt, um mich zu erholen? Ich bin doch unvernünftig. Die Reise wird mich krank machen, ich weiß es wohl. Mein Zimmer wird nicht genügend bequem sein, das ist auf dem Land nicht anders möglich. Kaum sind wir auch in der ersten Hälfte des Juni. Die Luft auf dem Lande ist oft noch sehr kühl. Zwar bin ich vorsichtig gekleidet, aber ich werde mich selbst Leuten anschließen müssen, die spät am Abend spazieren. Es sind dort Teiche. Man wird entlang der Teiche spazieren gehen, da werde ich mich sicher erkälten. Dagegen werde ich mich bei den Gesprächen wenig hervortun. Ich werde den Teich nicht mit anderen Teichen in einem entfernten Land vergleichen können, denn ich bin nie gereist. Und um vom Mond zu reden und Seligkeit zu empfinden und schwärmend auf Schutthaufen zu steigen, dazu bin ich doch zu alt, um nicht ausgelacht zu werden. Die Leute gingen mit etwas tief gehaltenen Köpfen vorüber, über denen sie lose die dunklen Schirme trugen. Ein Lastwagen fuhr auch vorüber, auf dessen mit Stroh gefüllten Kutschersitz ein Mann so nachlässig die Beine streckte, dass ein Fuß fast die Erde berührte, während der andere gut auf Stroh und Fetzen lag. Es sah aus, als sitze er bei schönem Wetter in einem Felde. Doch hielt er aufmerksam die Zügel, dass sich der Wagen, auf dem Eisenstangen aneinander schlugen, gut durch das Gedränge drehte. Auf der Erde sah man in der Nässe den Widerschein des Eisens von Steinreihen zu Steinreihen in Windungen und langsam gleiten. Der kleine Junge bei der Dame gegenüber war gekleidet wie ein alter Weinbauer. Sein faltiges Kleid machte unten einen großen Kreis und war nur, fast schon unter den Achseln, von einem Lederriemen umfasst. Seine halbkugelige Mütze reichte bis zu den Brauen und ließ von der Spitze aus eine Quaste bis zum linken Ohr hinunterhängen. Der Regen freute ihn. Er lief aus dem Tor und schaute mit offenen Augen zum Himmel, um mehr Regen abzufangen. Er sprang oft hoch, so dass das Wasser viel spritzte und Vorübergehende ihn sehr tadelten. Da rief ihn die Dame und hielt ihn fortan mit der Hand. Doch weinte er nicht. Raban erschrak da. War es nicht schon spät? Da er Überzieher und Rock offen trug, griff er rasch nach seiner Uhr. Sie ging nicht. Verdrießlich fragte er einen Nachbarn, der ein wenig tiefer im Flur stand, nach der Zeit. Der führte ein Gespräch und noch in dem Gelächter, das dazugehörte, sagte er, »Bitte, 4 Uhr vorüber«, und wandte sich ab. Raban spannte schnell sein Schirmtuch auf und nahm seinen Koffer in die Hand. Als er aber auf die Straße treten wollte, wurde ihm der Weg durch einige eilende Frauen versperrt, die er also noch vorüberließ. Er sah dabei auf den Hut eines kleinen Mädchens nieder, der, aus rot gefärbtem Stroh geflochten, auf dem gewellten Rande ein grünes Kränzchen trug. Noch hatte er es in Erinnerung, als er schon auf der Straße war, die ein wenig in die Richtung anstieg, in die er gehen wollte. Dann vergaß er es. Denn er musste sich jetzt ein wenig bemühen. Das Köfferchen war ihm nicht leicht und der Wind blies ihm ganz entgegen, machte den Rock wehen und drückte die Schirmdrähte vorne ein. Er musste tiefer atmen. Eine Uhr auf einem nahen Platz in der Tiefe schlug 16:45. Er sah unter dem Schirm die leichten kurzen Schritte der Leute, die ihm entgegenkamen. Gebremste Wagenräder knirschten, sich langsam drehend. Die Pferde streckten ihre dünnen Vorderbeine, gewagt, wie Gemsen im Gebirge. Da schien es Raban, er werde auch noch die lange schlimme Zeit der nächsten 14 Tage überstehen. Denn es sind nur 14 Tage, also eine begrenzte Zeit. Und wenn auch die Ärgernisse immer größer werden, so vermindert sich doch die Zeit, während welcher man sie ertragen muss. Daher wächst der Mut, ohne Zweifel. Alle, die mich quälen wollen und die jetzt den ganzen Raum um mich besetzt haben, werden ganz allmählich durch den gütigen Ablauf dieser Tage zurückgedrängt, ohne dass ich ihnen auch nur im geringsten helfen müsste. Und ich kann, wie es sich als natürlich ergeben wird, schwach und still sein und alles mit mir ausführen lassen. Und doch muss alles gut werden, nur durch die verfließenden Tage. Und überdies, kann ich es nicht machen, wie ich es immer als Kind bei gefährlichen Geschäften machte? Ich brauche nicht einmal selbst aufs Land fahren, das ist nicht nötig. Ich schicke meinen angekleideten Körper. wankt er zur Tür meines Zimmers hinaus, so zeigt das Wanken nicht Furcht, sondern seine Nichtigkeit. Es ist auch nicht Aufregung, wenn er über die Treppe stolpert, wenn er schluchzend aufs Land fährt und weinend dort sein Nachtmahl isst. Denn ich liege inzwischen in meinem Bett, glatt zugedeckt mit gelbbrauner Decke, ausgesetzt der Luft, die durch das wenig geöffnete Zimmer weht. Die Wagen und Leute auf der Gasse fahren und gehen zögernd auf blankem Boden, denn ich träume noch. Kutscher und Spaziergänger sind schüchtern, und jeden Schritt, den sie vorwärts wollen, erbitten sie von mir, indem sie mich ansehen. Ich ermuntere sie, sie finden kein Hindernis. Ich habe, wie ich im Bett liege, die Gestalt eines großen Käfers. Eines Hirschkäfers oder eines Maikäfers, glaube ich. Vor einer Auslage, in der hinter einer nassen gläsernen Scheibe auf Stäbchen kleine Herrenhüte hingen, blieb er stehen und schaute, die Lippen gespitzt, in sie. »Nun, mein Hut wird für die Ferien noch reichen«, dachte er und ging weiter. »Und wenn mich niemand meines Hutes halber leiden kann, dann ist es desto besser.« Eines Käfers große Gestalt, ja. Ich stellte es dann so an, als handle es sich um einen Winterschlaf, und ich presste meine Beinchen an meinen gebauchten Leib. Und ich lisple eine kleine Zahl Worte, das sind Anordnungen an meinen traurigen Körper, der knapp bei mir steht und gebeugt ist. Bald bin ich fertig, er verbeugt sich, er geht flüchtig und alles wird er aufs Beste vollführen, während ich ruhe. Er erreichte ein freistehendes, sich rundwölbendes Tor, das auf der Höhe der steilen Gasse auf einen kleinen Platz führte, der von vielen schon beleuchteten Geschäften umgeben war. In der Mitte des Platzes, durch das Licht am Rande etwas verdunkelt, stand das niedrige Denkmal eines sitzenden, nachdenklichen Mannes. Die Leute bewegten sich wie schmale Blendscheiben vor den Lichtern. Und da die Pfützen allen Glanz weit und tief ausbreiteten, änderte sich der Anblick des Platzes unaufhörlich. Raban drang wohl weit im Platze vor, wich aber den treibenden Wagen zuckend aus, sprang von vereinzeltem, trockenem Stein wieder zu trockenen Steinen und hielt den offenen Schirm in der hoch erhobenen Hand, um alles rundherum zu sehen. Bis er bei einer Laternenstange, einer Haltestelle der elektrischen Bahn, die auf einen kleinen viereckigen Pflasterbau aufgestellt war, stehen blieb. Auf dem Lande erwartet man mich doch. Macht man sich nicht schon Gedanken? Aber ich habe ihr die Woche über, seit sie auf dem Lande ist, nicht geschrieben. Nur heute früh. Da stellt man sich schon mein Aussehen am Ende anders vor. Man glaubt vielleicht, dass ich losstürze, wenn ich einen anspreche. Doch das ist nicht meine Gewohnheit. Oder dass ich umarme, wenn ich ankomme. Auch das tue ich nicht. Ich werde sie böse machen, wenn ich versuchen werde, sie zu begütigen. Wenn ich sie durchaus böse machen könnte, beim Versuch, sie zu begütigen. Da fuhr ein offener Wagen nicht schnell vorüber. Hinter seinen zwei brennenden Laternen waren zwei Damen sitzend auf dunklen Lederbänkchen zu sehen. Die eine war zurückgelehnt und hatte das Gesicht durch einen Schleier und den Schatten ihres Hutes verdeckt. Doch der Oberkörper der anderen Dame war aufrecht. Ihr Hut war klein, ihm begrenzten dünne Federn. Jeder konnte sie sehen. Ihre Unterlippe war ein wenig in den Mund gezogen. Gleich als der Wagen an Raban vorüber war, verstellte irgendeine Stange den Anblick des Handpferdes dieses Wagens. Dann wurde irgendein Kutscher, der trug einen großen Zylinderhut, auf einem ungewöhnlich hohen Bock vor die Damen geschoben. Das war schon viel weiter. Dann fuhr ihr Wagen selbst um die Ecke eines kleinen Hauses, das jetzt auffallend wurde, und verschwand dem Blick. Raban sah ihm nach mit geneigtem Kopf, lehnte den Schirmstock an die Schulter, um besser zu sehen. Den Daumen der rechten Hand hatte er in den Mund gesteckt und rieb die Zähne daran. Sein Koffer lag neben ihm mit einer Seitenfläche auf der Erde. Wagen eilten von Gasse zu Gasse über den Platz. Die Leiber der Pferde flogen waagrecht, wie geschleudert. Aber das Nicken des Kopfes und des Halses zeigte Schwung und Mühe der Bewegung an. Ringsum auf den Trottoirkanten aller drei hier zusammentreffenden Straßen standen viele Nichtstuer, die mit kleinen Stöckchen auf das Pflaster klopften. Zwischen ihren Gruppen waren Türmchen, in denen Mädchen Limonade ausschenkten, dann schwere Straßenuhren auf dünnen Stäben, dann Männer, die auf Brust und Rücken große Tafeln trugen, auf welchen in vielfarbigen Buchstaben Vergnügungen angekündigt waren, dann Dienstmänner und eine kleine Gesellschaft. Zwei herrschaftliche Wagen, die quer durch den Platz in die abfallende Gasse fuhren, hielten einige Herren dieser Gesellschaft zurück. Doch hinter dem zweiten Wagen, schon hinter dem ersten hatten sie es ängstlich versucht, vereinigten sich diese Herren wieder zu einem Haufen mit den anderen, mit denen sie dann in einer langen Reihe das Trottoir betraten und sich in die Türe eines Kaffeehauses drängten, überstürzt von den Lichtern der Glühbirnen, die über dem Eingang hingen. Wagen der elektrischen Straßenbahn fuhren groß in der Nähe vorüber. Andere standen weit in den Straßen. Undeutlich. Still. Wie gebückt sie ist, dachte Raban, als er das Bild jetzt ansah. Niemals ist sie eigentlich aufrecht. Und vielleicht ist ihr Rücken rund. Ich werde viel darauf achten müssen. Und ihr Mund ist so breit. Und die Unterlippe ragt ohne Zweifel hier vor. Ja, ich erinnere mich auch jetzt daran. Und das Kleid. Natürlich, ich verstehe nichts von Kleidern, aber diese ganz knapp genähten Ärmel sind sicher hässlich. Wie ein Verband sehen sie aus. Und der Hut, dessen Rand an jeder Stelle mit anderer Biegung in die Höhe aus dem Gesichte gehoben ist. Aber ihre Augen sind schön. Sie sind braun, wenn ich nicht irre. Alle sagen, dass ihre Augen schön sind. Als nun ein elektrischer Wagen vor Raban hielt, schoben sich um ihn viele Leute der Wagentreppe zu, mit wenig geöffneten, spitzigen Schirmen, die sie aufrecht in den an die Schulter gepressten Händen hielten. Raban, der den Koffer unter dem Arm hielt, wurde vom Trottoir hinuntergezogen und trat stark in eine unsichtbare Pfütze. Im Wagen kniete auf der Bank ein Kind und drückte die Fingerspitzen beider Hände an die Lippen. Als nähme es Abschied von jemandem, der jetzt davonging. Einige Passagiere stiegen herunter und mussten einige Schritte entlang des Wagens gehen, um aus dem Gedränge zu kommen. Dann stieg eine Dame auf die erste Stufe. Ihre Schleppe, die sie mit beiden Händen hielt, lag knapp über ihren Beinen. Ein Herr hielt sich an einer Messingstange und erzählte, den Kopf gehoben, einiges der Dame. Alle, die einsteigen wollten, waren ungeduldig. Der Kondukteur schrie. Raban, der jetzt am Rande der wartenden Gruppe stand, wandte sich um, denn jemand hatte seinen Namen gerufen. »Ach, Limo«, sagte er langsam und reichte einem herankommenden jungen Mann den kleinen Finger der Hand, in der er den Schirm hielt. »Das ist also der Bräutigam, der zu seiner Braut fährt? Er sieht schrecklich verliebt aus«, sagte Limo und lächelte dann mit geschlossenem Munde. »Ja, du musst verzeihen, dass ich heute fahre«, sagte Raban. »Ich habe dir auch Nachmittag geschrieben. Ich wäre natürlich sehr gerne morgen mit dir gefahren, aber morgen ist Samstag, alles wird überfüllt sein, die Fahrt ist lang. Es macht ja nichts, du hast es mir zwar versprochen, aber wenn man verliebt ist, ich werde eben allein fahren müssen.« Limo hatte einen Fuß auf dem Trottoir, den anderen auf das Pflaster gestellt und stützte den Oberkörper bald auf das eine, bald auf das andere Bein. »Du wolltest jetzt in die elektrische steigen, gerade fährt sie weg. Komm, wir gehen zu Fuß, ich begleite dich. Es ist noch Zeit genug.« »Ist es nicht schon spät? Ich bitte dich. Es ist kein Wunder, dass du ängstlich bist, aber du hast wirklich noch Zeit. Ich bin nicht so ängstlich, deshalb habe ich auch jetzt Gillemann verfehlt.« »Gillemann? Wird er nicht auch draußen wohnen?« »Ja, er mit seiner Frau. Nächste Woche wollen sie hinausfahren und deshalb hatte ich eben Gillemann versprochen, ihn heute, wenn er aus dem Büro kommt, zu treffen. Er wollte mir einige Anweisungen betreffs ihrer Wohnungseinrichtung geben, deshalb sollte ich ihn treffen. Nun habe ich mich aber irgendwie verspätet, ich hatte Besorgungen und gerade als ich nachdachte, ob ich nicht in ihre Wohnung gehen sollte, sah ich dich. War zuerst über den Koffer erstaunt und sprach dich an. Nun ist es aber schon zu sehr Abend, um Besuche zu machen. Es ist ziemlich unmöglich, noch zu Gillemann hinzugehen.« »Natürlich. So werde ich also doch Bekannte draußen haben.« »Die Frau Gillemann habe ich übrigens nie gesehen. Und die ist sehr schön. Sie ist blond und jetzt nach ihrer Krankheit blass. Sie hat die schönsten Augen, die ich je gesehen habe.« »Ich bitte dich, wie sehen schöne Augen aus? Ist es der Blick? Ich habe Augen niemals schön gefunden.« Gut, ich habe vielleicht ein wenig übertrieben. Sie ist aber eine hübsche Frau. Durch die Scheibe eines ebenerdigen Kaffeehauses sah man eng beim Fenster um einen dreiseitigen Tisch lesende und essende Herren sitzen. Einer hatte eine Zeitung auf den Tisch gesenkt, ein Tässchen hielt er erhoben und aus den Augenwinkeln sah er in die Gasse. Hinter diesen Fenstertischen war in dem großen Saale jedes Möbel und Gerät durch die Gäste verdeckt, die in kleinen Kreisen nebeneinander saßen. Sie betraten einen ziemlich dunklen Platz, der auf ihrer Straßenseite früher begann, denn die gegenüberliegende ragte weiter. Auf der Seite des Platzes, an der entlang sie weitergingen, stand ein ununterbrochener Häuserzug, von dessen Ecken aus zwei voneinander zuerst weit entfernte Häuserreihen in die unkenntliche Ferne rückten, in der sie sich zu vereinigen schienen. Das Trottoir war schmal an den meisten kleinen Häusern. Man sah keine Geschäftsläden, hier fuhr kein Wagen. Ein eiserner Ständer nahe dem Ende der Gasse, aus der sie kamen, trug einige Lampen, die in zwei waagrecht übereinander hängenden Ringen befestigt waren. Die trapezförmige Flamme brannte zwischen aneinandergefügten Glasplatten unter turmartigem, breitem Dunkel, wie in einem Zimmerchen, und ließ wenige Schritte entferntes Dunkel bestehen. »Warte, du hast früher gesagt, du rätst mir, heute Nacht noch hier zu bleiben?« »Ich habe es überlegt. Das würde nicht gut gehen. Ich habe doch geschrieben, dass ich heute Abend komme. Sie werden mich erwarten.« »Das ist doch einfach. Du telegrafierst.« »Ja, das ginge, aber es wäre nicht hübsch, wenn ich nicht fahren würde. Auch bin ich müde. Ich werde doch schon fahren. Wenn ein Telegramm käme, würden Sie noch erschrecken. Und wozu das? Wohin würden wir auch gehen?« »Dann ist es wirklich besser, wenn du fährst. Ich dachte nur... Auch könnte ich heute nicht mit dir gehen, da ich verschlafen bin, das habe ich dir zu sagen vergessen. Ich werde mich auch schon verabschieden, denn durch den nassen Park will ich dich nicht mehr begleiten, da ich doch noch zu Gillemanns schauen möchte. Es ist 5:45, da kann man doch noch bei guten Bekannten Besuche machen. Adio, also glückliche Reise und grüße mir alle.« Lemon wendete sich nach rechts und reichte die rechte Hand zum Abschied hin, so dass er während eines Augenblicks gegen seinen ausgestreckten Arm ging. »Adieu«, sagte Raban. Aus einer kleinen Entfernung rief noch Lemon: »Du, Eduard, hörst du mich? Mach doch deinen Schirm zu, es regnet ja längst nicht mehr. Ich kam nicht dazu, es dir zu sagen.« Raban antwortete nicht, zog den Schirm zusammen und der Himmel schloss sich bleich verdunkelt über ihm. »Wenn ich wenigstens, dachte Raban, in einen falschen Zug einsteigen würde, dann würde es mir doch scheinen, als sei das Unternehmen schon begonnen. Und wenn ich später, nach Aufklärung des Irrtums, zurückfahrend wieder in diese Station käme, dann wäre mir schon wohler. Ist aber endlich die Gegend dort langweilig, wie Lemon sagt, so muss das keineswegs ein Nachteil sein. Sondern man wird sich mehr in den Zimmern aufhalten und eigentlich niemals bestimmt wissen, wo alle anderen sind. Denn ist eine Ruine in der Umgebung, so unternimmt man wohl einen gemeinsamen Spaziergang zu dieser Ruine, wie man es schon einige Zeit vorher sicher verabredet hat. Dann aber muss man sich darauf freuen, deshalb darf man es nicht versäumen. Gibt es aber keine solche Sehenswürdigkeit, dann gibt es vorher auch keine Besprechung, denn man erwartet, es werden sich schon alle leicht zusammenfinden, wenn man plötzlich gegen alle Gewohnheit einen größeren Ausflug für gut hält. Denn man braucht nur das Mädchen in die Wohnung der anderen schicken, wo sie vor einem Brief oder vor Büchern sitzen und entzückt durch diese Nachricht werden. Nun, gegen solche Einladungen sich zu schützen, ist nicht schwer. Und doch weiß ich nicht, ob ich es können werde, denn es ist nicht so leicht, wie ich es mir denke, da ich noch allein bin und noch alles tun kann, noch zurückgehen kann, wenn ich will. Denn ich werde dort niemanden haben, dem ich Besuche machen könnte, wann ich will, und niemanden, mit dem ich beschwerliche Ausflüge machen könnte, der mir dort den Stand seines Getreides zeigte oder einen Steinbruch, den er dort betreiben lässt. Denn selbst alter Bekannter ist man gar nicht sicher. War nicht Lemon heute freundlich zu mir? Er hat mir doch einiges erklärt und er hat alles so dargestellt, wie es mir erscheinen wird. Er hat mich angesprochen und mich dann begleitet, trotzdem er nichts von mir erfahren wollte und selbst ein anderes Geschäft noch hatte. Jetzt aber ist er unversehens weggegangen, und doch habe ich ihn mit keinem Worte kränken können. Ich habe mich zwar geweigert, den Abend in der Stadt zu verbringen, aber das war doch natürlich. Das kann ihn nicht beleidigt haben, denn er ist ein vernünftiger Mensch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.